Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs im Freien, Gespräche vom Wegesrand. Ich wünsche euch erstmal noch ein gesundes neues Jahr. Es hat ja nun etwas länger gedauert mit der neuen Folge, da wir am Anfang ja viel mit Schnee und dem Winter noch zu kämpfen hatten. Ich hatte probiert, auch da eine Folge aufzunehmen, aber da ich das gerne wie jetzt hier im Freien mache, befinde mich gerade wieder auf einer Runde um Quedlinburg. Im Winter war das halt nicht so einfach mit der Aufnahme, da man im Hintergrund dann nur Schneegekraspel gehört hat und wenig von dem, was ich zu erzählen habe. Sei es drum, jetzt ist die neue Folge da und ich habe ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar das Thema Extremwandern. Viele von euch wissen ja, dass ich leidenschaftlicher Extremwanderer bin, und da ich dazu jetzt zu dem Thema schon so viele Fragen bekommen habe, sei es über Ausrüstung, über darüber, wie meine erste Extremwanderung war und ob ich Tipps und Tricks habe, wie man sich darauf vorbereiten kann und was das überhaupt ist, habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch ein super Thema für eine Podcast-Folge. Und da das auch ein größeres Thema ist, habe ich mir gedacht, ich unterteile das in zwei Folgen. In der ersten geht es jetzt erstmal darum, was ist Extremwandern, was motiviert einen zum Extremwandern, was sollte man mental mitbringen. Und in der zweiten Folge geht es dann eher um die Planung, die Vorbereitung, also wie kann man dafür trainieren, was sollte man dann bei der Durchführung dabei haben, also Ausrüstung etc. und halt noch so kleine Tipps und Tricks. Ich würde am Anfang mal kurz jetzt umreißen, was Extremwandern ist. Extremwandern bezeichnet das Wandern von langen Strecken, die innerhalb eines Tages oder ohne Unterbrechung zurückgelegt werden. Das sind meistens so ab 30 Kilometer aufwärts. Und im Gegensatz zu normalen Wandern steht beim Extremwandern weniger der Fokus auf das entspannte Gehen, draußen sein, sondern beim Extremwandern geht es schon mehr darum, seine Ausdauer zu testen, seine mentale Stärke zu testen und auch an seine persönlichen Grenzen zu gehen, beziehungsweise darüber hinaus. Und es gibt keine einheitliche Definition, was Extremwandern ist. Für den einen fängt Extremwandern früher an, für den anderen später. Aber ihr habt so mal so einen groben Umriss, worum es beim Extremwandern geht. Nun fragen sich vielleicht einige auch, was motiviert einen überhaupt dazu? Was motiviert einen, sich zu so einer Extremwanderung anzumelden? Da gibt es natürlich verschiedene Motivatoren. Sicherlich einerseits die Medaille vielleicht, die es am Ende so eines Events gibt, dass man sich freut, dass man es geschafft hat und am Ende auch eine Medaille als Auszeichnung dafür kriegt, die man sich vielleicht auch hinhängen kann als Erinnerung. Dann gibt es natürlich den Selbstbeweis, dass man sich einfach selber was beweisen will, schaffe ich das nicht. Und es gibt sicherlich auch die Community als Motivator, dass man zum Beispiel sagt, man hat das jetzt gehört, ich habe schon so viel von Extremwanderungen gehört, jeder erzählt davon oder viele erzählen davon und erzählen, wie toll diese Märsche sind und dass da alle zusammen ein Ziel verfolgen. Und sowas kann einen natürlich auch motivieren, sich da anzumelden, einfach mal sowas mitzuerleben und sowas auch genießen zu können. Bei mir persönlich ist die Motivation, habe ich festgestellt, die Grenzerfahrung, sprich die eigene Grenze zu finden und diese dann auch möglichst zu verschieben, also nach hinten zu verschieben, weiter zu gehen, über sich hinaus zu wachsen. Da kann ich zum Beispiel von meiner ersten Extremwanderung erzählen. Einige hier haben davon schon gehört, weil ich es in den anderen Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt hatte. Die erste offizielle Extremwanderung, für die ich mich angemeldet hatte, war der Adventure Walk. Zur Vorbereitung bin ich davor mal einen 50 Kilometer Marsch am Elbradweg gegangen, ohne Höhenmeter, einfach nur um zu testen, ob ich überhaupt die 50 Kilometer schaffe, ob ich für den Adventure Walk gerüstet bin, weil der hat ja dann auch noch etliche Höhenmeter. Und ja, selbst nach dem Adventure Walk dann habe ich gemerkt, Mensch, da geht noch was. Du bist hier noch nicht an deine Grenze gekommen. Ich war natürlich erschöpft, keine Frage. Aber es war noch nicht die Grenze. Und ja, um genau diese Grenze dann irgendwie zu finden auch, war dann die Motivation so hoch, dass ich kurz nach dem Event gleich geschaut habe, was gibt's noch so. Bin dann ziemlich schnell auf einen Veranstalter gestoßen, der auch in Berlin einen 100-Kilometer-Marsch anbietet. Da habe ich dann nicht lange überlegt, weil ich mir dachte, okay, Berlin 100 Kilometer, du hast keine Höhenmeter dabei. Das ist wirklich reine Strecke, das könnte man schaffen. Meldest du dich einfach mal an. Hab dann meinen Wanderbuddy gefragt, ob der mitkommt. Ja, der hat sich spontan dazu entschieden zu sagen, ja, okay, klar, lass uns das probieren. Und so haben wir uns in Berlin für den 100er angemeldet. Dort war es dann tatsächlich so, dass ich meine Grenze auch gefunden habe. Hallo. Ja, ich kann ja einfach mal ein bisschen davon erzählen. Also es war so, dass es bis Kilometer 50 war es halt wieder kein Problem, waren ja keine Höhenmeter. Es war dann schon dunkel, aber in Berlin merkt man von der Nacht jetzt auch nicht so viel, sage ich mal. Ist ja alles beleuchtet. Und das war also nicht das Problem. Bis Kilometer 75 war dann auch alles gut. Und da war es dann so, dass wir dem Sonnenaufgang entgegensehnten und auf das 80-Kilometer-Schild warteten. Und dieses 80-Kilometer-Schild, es kam aber einfach nicht. Es wollte partout nicht in Sicht kommen. Natürlich, desto mehr man drauf wartet, desto öfter checkt man seine Uhr, checkt die Kilometer und man sieht dieses Schild nicht. Die Motivation rutscht immer weiter in den Keller und irgendwann bei laut Uhr bei Kilometer 82 kam dann endlich dieses Schild und wir haben uns natürlich gefreut. Es war nochmal so ein kleiner Motivationsschub, aber auch wirklich nur ein kleiner. Wir haben ein Foto gemacht, die Sonne ging auf, es war wieder hell. Es war wirklich auch ein schöner Anblick da in den Potsdamer Seen. Herrlich. Aber dann so ab Kilometer 80 ging es dann auch langsam los, dass man sich so Blasen gelaufen hat und dass die Füße wehtaten und das immer schlimmer wurde. Wir haben uns dann aber gegenseitig halt motivieren können noch und haben gesagt, nee, komm, also wir ziehen das jetzt auf jeden Fall durch, egal was passiert. Und wenn wir ins Ziel kriechen, und tatsächlich so haben wir uns das gesagt, wir bleiben jetzt dran. Und das Gute war auch, dass man in dem Fall halt als größere Gruppe ging, beziehungsweise dass wir ja immer andere noch getroffen haben, die dasselbe Ziel verfolgen und man dann gegenseitig so ein bisschen über die Schmerzen gewitzelt hat, die man so gegenseitig hatte. Man sieht ja dann den anderen auch das Leid an. Und ja, in dem Fall war es dann wirklich geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das schleppte uns so bis Kilometer 90 und etwas drüber hinaus. Und dann war aber irgendwann einfach nur noch stumpf für sich selber weitergehen. Wir haben kaum noch geredet. Es war einfach nur noch, wann endet es endlich? Und da muss ich auch so im Nachhinein sagen, ich glaube, Kilometer 90 war dann auch so meine persönliche Grenze, die ich da gefunden habe. Und ja, da ging es dann natürlich darum, diese Grenze nach hinten zu verschieben. Das haben wir mit allen Mitteln versucht. Und es war nicht einfach, also gerade die letzten 3 Kilometer, man sieht dann immer die Schilder nur noch 3000 Meter, nur noch 2000 Meter. Und es klingt erstmal wenig, wenn man das so hört, aber wenn du schon so viele Kilometer in den Knochen hast und wirklich einfach an der Belastungsgrenze bist, dann ist es unerträglich und es zieht sich wirklich ewig hin. Wir haben es natürlich dann letztendlich ins Ziel geschafft, völlig erschöpft und wirklich völlig fertig. Wir sind auf der Wiese zusammengesunken, haben uns noch, Gott sei Dank wurden wir abgeholt von Freunden und von meiner Frau und haben dann auch ein Siegerbier noch getrunken. Aber wir waren wirklich fix und alle. Und an dem Tag ging halt wirklich nichts mehr. Ich werde auch nie vergessen, dass ich dann, als wir zum Auto gegangen sind, länger gebraucht habe, als meine Tochter, die gerade erst gehen gelernt hatte. Also, ja, das war so eine typische Grenze finden und Grenze nach hinten verschieben Erfahrung. Und das ist halt was, was zumindest mich auch immer wieder motiviert, an diesen Extremwanderungen teilzunehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch schon eine Motivation ist, an diesen Events teilzunehmen, bei 50ern auch und sowas, weil es halt einfach Spaß macht, eine neue Strecke zu entdecken, weil es halt eine gute Möglichkeit ist, mich mit Freunden zu unterhalten und einfach mal abzuschalten und rauszukommen. Und da genieße ich natürlich die Zeit und vor allen Dingen auch das lange Draußensein dabei. Damit komme ich dann zu meinem nächsten wichtigen Punkt. Jetzt hat man sich also dazu motiviert, an so einem Event teilzunehmen. Und man ist natürlich euphorisch und freut sich auf dieses Event und steht dann am Start. Und dann denkt man das erste Mal über die Länge der Strecke nach. Und deswegen ist jetzt mein nächster Punkt, was ganz wichtig ist, ist die mentale Komponente dabei. Das Mindset, mit dem man an den Start geht, was man dabei hat quasi, worüber man sich so Gedanken macht und was man dabei beachten könnte, sollte. Man steht also an dem Start und denkt dann über die gesamte Strecke nach. Und es ist natürlich ein mentales Brett, wenn man sich dann diese Länge der Strecke vorstellt. Seien das nun 30 Kilometer, seien das 50 Kilometer, seien das 100 Kilometer. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal gesagt, ich rede jetzt natürlich meistens von Wanderungen 50 und 100 Kilometern, weil ich dort am besten diese Erfahrungen gemacht habe und von diesen Erfahrungen euch natürlich berichten will. Das gilt aber natürlich genauso für Strecken wie 30 Kilometer. Es ist genauso unglaublich, wenn jemand seinen ersten 30 Kilometer Marsch schafft und dabei an seine körperlichen Grenzen gegangen ist und vielleicht sogar auch darüber hinausgewachsen ist. Das ist genauso faszinierend und verdient genauso viel Anerkennung. Sowas möchte ich nicht schmälern und mir ist es wichtig, das hier nochmal klarzustellen. Der einzige Grund, warum ich meistens von 50 bis 100 Kilometern rede, ist halt, weil ich genau bei diesen Strecken eben meine Erfahrungen gemacht habe und sammeln konnte. Aber nun zur mentalen Komponente. Ich denke dann zum Beispiel, wenn ich am Start stehe, nur einmal kurz an die Länge der Strecke wirklich. Ich denke nicht die ganze Zeit über, Mensch, du hast jetzt hier 100 Kilometer vor dir. Und deswegen denkt in Etappen. Versucht einfach in kleineren Etappen zu denken. Wenn ihr auf Event seid, denkt von Versorgungspunkt zum Beispiel, ist das naheliegendste. Oder wenn euch das zu weit ist, denkt daran, ihr macht zwischendurch nochmal eine kleine Pause, wo ihr einen Snack isst. Was Süßes oder sowas. Was Süßes motiviert eigentlich immer. Ist immer gut. Ein bisschen Zucker, der gibt einem nicht nur Energie, sondern ist auch so ein kleiner Motivationsschub, sich einfach mal was zu gönnen. Ne? Genau, also denkt in kleineren Etappen. Wenn ich zum Beispiel Wanderungen auch selbst organisiere, wo ich selber dann eine Extremwanderung mache, sei es alleine, sei es mit anderen zusammen, ich denke auch dort in Etappen. Ich kenne die Strecke, ich weiß, wo Aussichtspunkte kommen und denke natürlich dann schon an den nächsten Aussichtspunkt und freue mich darauf, genieße dann natürlich auch diesen Aussichtspunkt, wenn ich dort bin und zelebriere das so ein bisschen. Und das sind so die kleinen Motivatoren auf der Strecke, die dir immer wieder Kraft geben und dich immer wieder weitergehen lassen. Also, wie gesagt, in Etappen denken. Das Zweite, was ich wichtig finde, nochmal zu erzählen, ist, es wird Tiefpunkte geben. So gut wie nie hatte ich es mal, dass ich auf einer Tour keinen Tiefpunkt hatte. So ein Motivationsloch, wo man eigentlich sich überlegt, dieses typische, was man auch so hört, warum mache ich diesen Blödsinn eigentlich? Warum tue ich mir das an? Und dieses Motivationsloch, es kommt und ihr solltet darauf aber vorbereitet sein. Zum Beispiel weiß ich, dass mein Motivationsloch meistens so zwischen 32 und 37 Kilometern kommt. Irgendwann dann trifft es mich meistens. Und mittlerweile weiß ich das und kann damit ganz gut umgehen und weiß dann auch, wie ich mich da schnell wieder rauskriege, aber es kommt. Vielleicht ist es auch mittlerweile deswegen so, dass es kommt, weil ich eben weiß, dass es dort kommt, quasi. Egal wie, wenn es da ist, braucht ihr irgendwie Strategien, wie ihr euch dort wieder rauszieht. Und das können natürlich auch wieder sein, okay, ich mache eine Pause, ich gönne mir einen Snack, ich unterhalte mich einfach mit jemandem anderen. Wenn ihr jemanden dabei habt, fangt ein Gespräch an, wenn ihr das nicht schon macht, weil meistens kommt das Motivationsloch ja nicht, während man sich unterhält, weil man ist abgelenkt, man konzentriert sich nicht so wirklich auf die Kilometer. Das Motivationsloch kommt meistens, wenn man so in den eigenen Gedanken versinkt. Und dann ist es natürlich gut, einfach wenn man jemanden dabei hat, mit dem man ein Gespräch führen kann, mit dem man sich einfach ein bisschen austauschen kann. Das lenkt ab. Und man ist ganz schnell wieder raus aus dem Motivationsloch. Wenn man alleine ist, ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Da ist es bei mir eher so, ich führe tatsächlich dann auch Selbstgespräche. Das klingt jetzt erstmal, Gott, was ist mit dem los? Aber ja, nichts anderes mache ich hier gerade bei dem Podcast hier. Ich laufe hier alleine in der Natur rum. Man hört vielleicht das Vögelchen im Hintergrund zwitschern, aber sonst ist hier keiner. Und ich unterhalte mich ja auch. Klar, jetzt mit euch und ich nehme es auf. Aber oft, wenn ich dann im Wald alleine unterwegs bin auf diesen Extremwanderungen, spreche ich dann auch einfach Gedanken laut aus, denke halt einfach laut nach. Und auch das hilft, einen so ein bisschen abzulenken, wegzukommen von diesen Gedanken. Wie viele Kilometer sind es noch? Wie lange dauert es noch? Und diesem Motivationsloch entgegenzuwirken. Also vielleicht ist das auch was, woran ihr noch nicht gedacht habt und was euch vielleicht hilft, so ein Motivationsloch zu überwinden. Denn tatsächlich ist es oft so, dass die meisten Extremwanderungen eher daran scheitern, dass ein die Motivation verlässt und dass man sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und Schluss. Es ist seltener eigentlich, eine körperliche Variable. Wenn es was Körperliches ist, was Gesundheitliches, Schmerzen etc., wo man wirklich sagt, hier geht nichts mehr oder ich müsste jetzt eine Schmerztablette nehmen, lasst es. Nehmt keine Schmerztabletten bei sowas. Der Körper sagt euch nicht umsonst, es tut so weh, es geht nicht mehr. Entweder man hat dann die mentale Stärke und es klingt vielleicht blöd und läuft gegen den Schmerz an. Aber wenn der Schmerz so groß ist, dann will der Körper einem auf jegliche Art sagen, lasst es bis hierhin und nicht weiter. Sowas kann auch passieren, es ist nicht schlimm. An der Stelle sollte man dann wirklich aufhören. Das aber nur mal so nebenbei. Auf sowas gehe ich nochmal in der zweiten Folge dann genauer ein, wo es auch ums Training geht und sowas alles. Ihr habt es schon gemerkt, ich hatte schon gesagt, es ist gut, wenn man jemanden dabei hat. Deswegen nehme ich auch nochmal den Punkt hier mit auf. Die Vorteile zwischen alleine unterwegs sein und in einer Gruppe unterwegs sein. Alleine unterwegs sein hatte ich ja gerade schon. Es ist natürlich mental anstrengender, mental herausfordernder, wenn man alleine unterwegs ist, weil man eben sich nicht so leicht ablenken kann, sondern weil man die ganze Zeit mit sich allein ist. Man kann natürlich sein eigenes Tempo gehen, man kann seine eigenen Pausen machen, man kann den ganzen Marsch völlig nach eigenem Ermessen gestalten, aber es ist halt auch, wie gesagt, schwieriger, sich abzulenken. Das sind so die Vor- und Nachteile am alleine wandern. Natürlich, die Natur hat viel zu bieten und man kann viel sehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, nach 50 Kilometern bin ich manchmal auch nicht mehr ganz so fasziniert von allem. Da sind es dann wirklich hauptsächlich die Aussichten und sowas, die noch vieles rausreißen, aber nicht mehr der normale Standard-Waldweg. Der holt mich nach 40, 50 Kilometern auch nicht mehr ab. So ehrlich bin ich da auch. Genau, deswegen wäre auch mein Tipp an dieser Stelle. Sucht euch einen Freund, sucht euch eine Gruppe, mit der ihr das machen könnt. Dass ihr nicht alleine an den Start geht. Es ist immer besser, wenn man jemanden noch dabei hat und man sich gegenseitig motivieren kann. Wenn der eine nicht mehr kann, kann der andere vielleicht gerade noch oder dem geht es gerade noch besser. Und man kann sich einfach gegenseitig motivieren und weiterziehen. Das hilft enorm. Und auch die Gespräche untereinander helfen enorm, sich abzulenken. Man unterschätzt das vielleicht, aber da vieles wirklich eine Kopfsache ist beim Extremwandern, ist Ablenkung immer, immer gut. Nachteil gibt es natürlich in der Gruppe auch, wenn ich mit anderen zusammenlaufe. Die laufen vielleicht nicht unbedingt mein Tempo. Es kann sein, dass die schneller laufen als ich. Und wenn ich dann mithalten möchte, dann bin ich natürlich auch eher fertig, wenn ich das nicht gewohnt bin oder sowas. Deswegen sollte man sich in der Gruppe auch vorher abstimmen oder zumindest ein bisschen gucken, dass man sich einen Partner oder eine Partnerin sucht, mit der man an den Start geht, die ungefähr das gleiche Tempo hat, dass man eben nicht zu schnell startet und dann hinten raus wird es dann dünn und die Ausdauer hat doch nicht gereicht. Das wäre dann natürlich schade. Wo die Gruppe auch hilft, ist bei den ganz langen Touren oder wenn ihr vorhabt, mal eine Extremwanderung bei Nacht zu machen. Die Nacht ist nochmal was ganz anderes. In der Nacht wandern ist auch mental nochmal anstrengender. Wenn man nicht gerade in der Stadt läuft, hat man nicht nur mit der Müdigkeit zu kämpfen, sondern auch damit, dass man nichts sieht. Klar, jetzt sagt man, hast ja deine Taschenlampe und du siehst auch was. Ja, aber du siehst nur was in diesem Lichtkegel. Und dieser Lichtkegel ist natürlich eingeschränkt. Du kannst nicht so weit gucken. Das heißt, die Entfernungen kommen dir länger vor, da du nicht weißt, oh Mensch, wie weit ist es denn noch jetzt zum Horizont, sage ich mal. Und rechts und links siehst du weniger. Es gibt weniger, was dich ablenkt, was dein Auge beschäftigt. Sondern du siehst nur, du hast quasi einen Tunnelblick. Und dieser Tunnelblick ist nachts extrem anstrengend. Und da ist dann auch wieder gut, wenn du eine Partnerin oder einen Partner an deiner Seite hast und einfach gemeinsam losziehst, weil du kannst dich unterhalten und du denkst nicht groß darüber nach, was in den nächsten Kilometern kommt oder was kommen könnte. Genau. Was auch nachts unterschätzt wird, ist die Kälte. Das heißt, wenn ihr eine Extremwanderung über Nacht macht oder eine so einen Nachtmarsch. Beim Nachtmarsch ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber wenn ihr eine längere Tour macht, die in die Nacht reingeht, denkt auf jeden Fall an warme Klamotten. Die Kälte wird oft unterschätzt. Auch mir ist das in Berlin bei meinem ersten 100er passiert, dass ich die Kälte der Nacht unterschätzt habe. Wir sind am Tage bei herrlichem Wetter gestartet. T-Shirt-Wetter, alles super. Und nachts wurde es aber dann doch verhältnismäßig extrem kalt. Und ich hatte nur einen Hoodie dabei und habe wirklich gefroren. Und das zerrt an den Nerven, das möchte man einfach nicht haben und ist einfach etwas, was man vermeiden kann und vermeiden sollte. Weil es ist halt schöner, wenn man einfach sich wohlfühlt wenigstens und wenn dann nicht noch eine zusätzliche Belastung auf einen zukommt. Ja, ihr merkt also schon, nachts ist das Ganze nochmal wesentlich anstrengender und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ich möchte an der Stelle eine kurze Anekdote erzählen zu der mentalen Herausforderung, als ich damals mit meinem Wanderbuddy die 100 Kilometer gegangen bin. Da sind wir in Quedlinburg gestartet und wollten auf den Brocken und dann wieder zurück. Und in Quedlinburg los nachmittags und waren dann gegen, ja, ich würde sagen gegen 18 Uhr oder sowas, waren wir dann schon in Höhe Blankenburg und im Hers und es fing an zu regnen. Und wirklich nicht nur so leicht, sondern es fing in Strömen an zu regnen. Wir hatten Gott sei Dank Ponchos mit dabei. Aber auch da, die Wege waren innerhalb kürzester Zeit, weil es vorher so trocken war, waren die Wege überflutet, weil das Wasser nicht schnell genug abgelaufen ist. Und am Anfang, die ersten 10 Minuten, macht man sich noch Gedanken darüber. Oh Mensch, hoffentlich bleiben die Füße trocken. Das war aber nicht zu schaffen. Also irgendwann läufst du auch einfach durchs Wasser durch und es ist dir einfach egal, weil es ist sowieso alles nass und willst einfach nur vorankommen. Aber ihr hört, es war halt abends, als der Regen losging. Und dann regnete es wirklich die ganze Nacht. Es regnete 12 Stunden am Stück bis morgens um 6, 7 rum. Als dann die Sonne aufging, hörte es dann langsam wieder auf. Der Sonnenaufgang war wunderschön, aber die Nacht war der pure Graus. Und das war dann tatsächlich so, dass wir dann auch steinerne Renne mitten in der Nacht hoch sind bei Regen. Mein Mann dabei, die ist auch einmal gestürzt. Toi, 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 nichts passiert. Aber auch sowas passiert mal. Und hinter der steinernen Renne sind wir dann, ich glaube, Teufelsstieg nennt es sich, sind wir dann hoch. Und der Teufelsstieg war tatsächlich dann eine richtige Herausforderung, weil das Gras so hoch gewachsen war und du konntest den Boden quasi nicht sehen. Und durch den Regen konntest du auch nicht wirklich weit gucken. Und da haben wir es dann tatsächlich so gemacht, dass wir uns alle 10 Minuten abgewechselt haben, wer vorne geht. Und dann bist du als Zweiter dann immer nur stumpf dahinter. Genau die gleichen Schritte gemacht wie dein Vorläufer, dass du halt wirklich nicht so viel nachdenken musst, dass du dich mal etwas entspannen kannst und etwas erholen kannst und regenerieren kannst. Das klingt jetzt komisch, aber ja, das war dann schon entspannter für den Kopf. Und dann hat man halt wieder getauscht, damit der andere mal wieder vorne ist, sich konzentrieren muss und gucken muss. Und dann haben wir uns da die Nacht lang hochgeschleppt. Und ja, das war tatsächlich so mit die anstrengendste Nacht. Dementsprechend stolz ist man natürlich, wenn man es dann geschafft hat und wenn man es dann durch hat. Und ja, auch da war es schon so, dass die Motivation, als da morgens die ersten Sonnenstrahlen rauskamen, war die Motivation eigentlich auch schon wieder da. So, jetzt bin ich hier an der Bicklingswarte und da gehe ich auch mal kurz hoch. Wir hören uns dann gleich wieder, weil eine Aussicht lasse ich mir nicht entgehen, auch wenn ich einen Podcast aufnehme. So, ich bin wieder unten, kann also weitergehen. War eine schöne Aussicht, wirklich. Auch wenn es ein bisschen bewölkt ist, aber die Aussicht war herrlich. Man konnte bis nach Gernrode rüber gucken und nach Quedlinburg. Wirklich herrlich. Ja, ich hatte euch ja nun erzählt über die Nacht. Vielleicht konntet ihr einen kleinen Eindruck kriegen, was einem so nachts passieren kann und wie das dann so ist, wenn man nachts wandert. Vielleicht auch habt ihr auch eigene Erfahrungen da schon gemacht. Teilt sie mir ja mit. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf den Unterschied zwischen Extremwandern und einem Wettkampf kommen, weil auch da habe ich Fragen bekommen. Und Extremwandern unterscheidet sich natürlich von den Standardwettkämpfen, wie zum Beispiel beim Laufen. Denn Extremwandern geht nicht nach Zeit. Also nicht wirklich. Du kannst dir einfach Zeit lassen. Die meisten Anbieter nehmen auch keine Zeit. Die einzige Zeit ist die, die du vielleicht auf deiner Uhr hast, weil du selber trackst und weil du selber wissen möchtest. Aber bei den meisten Anbietern gibt es keine Zeitnahme und es ist völlig egal, wie lange du brauchst für die Strecke. Es geht mehr darum, die Strecke an sich zu schaffen. Das ist so der typischste Unterschied zu den klassischen Wettkämpfen. Natürlich gibt es auch Anbieter, die sagen 50 Kilometer in unter 12 Stunden, 100 Kilometer in unter 24 Stunden. Habe ich auch schon gesehen, ist aber selbst dann meistens ohne Zeitnahme. Und dann ist es auch so, wenn du in der ersten Welle starten würdest, also in der ersten Startgruppe, und dann als letzter mit ins Ziel kommst, dann kriegst du deine Medaille trotzdem mit den 50 Kilometern unter 12, obwohl du vielleicht 15 Stunden gebraucht hast und sowas. Deswegen sage ich, per se gibt es da eigentlich kein Zeitlimit, sondern du kannst dir Zeit lassen. An der Stelle auch gleich nochmal dazu gesagt, ihr solltet das Tempo aber trotzdem nicht unterschätzen. Tempo spielt auch beim Extremwandern eine Rolle, denn es ist wesentlich anstrengender, wenn ihr länger für die gleiche Strecke braucht. Desto länger ihr am Ende auf der Strecke seid, desto anstrengender wird es, auch wenn es die gleichen Kilometer sind. Denn diese Dauerbelastung, habe ich festgestellt beim Extremwandern, ist der eigentliche Killer, sage ich mal. Das, was einem am Ende am meisten zehrt und am meisten fertig macht. Wo habe ich das festgestellt? Ich habe das festgestellt, weil ich natürlich auch schon mal eine 50 Kilometer Tour gemacht habe, wo ich versucht habe, so schnell wie möglich da durchzukommen. Es war irgendwas unter 8 Stunden dann für den Adventure Walk, also auch inklusive Höhenmeter. Da bin ich aber wirklich da durchgepfiffen, was noch so als Wandern zählt. Und an den Versorgungspunkten wenig Pause gemacht, wirklich nur schnell was zum Mitnehmen genommen und dann auf der Strecke schnell rein und immer weiter. Und tatsächlich kam ich im Ziel an und war nicht so fertig, wie ich zum Beispiel nach einer Tour war, wo du für weniger Kilometer wesentlich länger gebraucht hast. Ich würde fast sagen, dass selbst die Tour mit unserer Kleinen, als wir da die 30 Kilometer Wanderung mit ihr gemacht haben und 10 Stunden gebraucht haben, dass diese 30 Kilometer anstrengender waren, weil du halt länger unterwegs bist und länger auf den Beinen stehst und das dann tatsächlich anstrengender ist als die Kilometer selbst. Zumindest ist das meine Empfindung, dass ich sage, die Kilometer sind gar nicht so das Schlimme, sondern es ist eher die Zeit, diese Dauerbelastung, weil das ist der Körper nicht gewohnt, so lange am Stück Leistung zu bringen und diese Ausdauer zu halten. Also das ist zumindest meine Erfahrung dahinter. Mich würde jetzt mal interessieren, da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was da so eure Erfahrungen zu sind. Meine Empfindung war halt, wie gesagt, das, was ich euch gerade geschildert habe, dass die Kilometer eher nicht so schlimm sind wie die Dauerbelastung, also die Zeit. Deswegen versuche ich immer auch beim Extremwandern wenigstens eine gute Grundgeschwindigkeit zu halten, dass es sich am Ende nicht halt so ewig rauszieht. Aber schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung, würde mich brennend interessieren, wie da so die Empfindungen bei euch sind, weil jeder empfindet das sehr anders. Und wenn man dann Blasen hat, ich glaube, das ist dann sowieso nochmal was ganz anderes, weil dann ist nicht nur die Zeit, dann tut ja jeder Schritt weh, dann sind es vielleicht doch wieder die Kilometer, die anstrengender sind. Deswegen schreibt es mir gerne mal. Und damit kommen wir dann zum letzten Punkt, den ich für diese Episode auf dem Pad habe, und zwar der Zieleinlauf. Der Zieleinlauf ist natürlich, wenn man eine Veranstaltung mitmacht, und ich glaube, die meisten von euch werden eher bei Veranstaltern die Extremwanderungen machen, als das privat zu planen. Und wenn ihr bei Veranstaltern mitmacht, dann ist natürlich auch der Zieleinlauf ordentlich vorbereitet, zumindest bei so gut wie allen, wo ich bis jetzt mitgemacht habe. Und dann ist da natürlich Trubel, da ist Partie, da wird gefeiert, da wird geklatscht, da wird gegrölt und gejohlt und man wird richtig gefeiert, wenn man dort in das Ziel kommt. Und das ist natürlich wirklich schön und das ist toll, weil nicht nur, dass man sich selber freut, Mensch, ich habe es endlich geschafft, sondern die Leute feiern dich dafür auch. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und wenn man dann noch seine Medaille kriegt, großartig. Einfach schön. Und das ist auch für mich immer wieder ein schönes Gefühl. Alleine, weil da die Leute sich da hinstellen. Meistens sind es ja Volunteers, die dort stehen, die selber auch schon sowas mitgemacht haben oder gern mitmachen wollen. Und die wissen natürlich, was das für eine Leistung ist, die derjenige gerade da vollbracht hat, wenn er dort ins Ziel kommt und was das für ein emotionales, innerliches Fest auch ist, wenn man dort ankommt, und dementsprechend feiern die das natürlich auch und feiern einen da, wenn man dort ankommt. Und ja, wie gesagt, also das ist schon was Schönes und das hat man sich dann auch verdient nach den Kilometern. Nach dem Zieleinlauf ist natürlich dann auch schnell so, dass das Adrenalin absackt. Man freut sich, dass man es geschafft hat. Die Anspannung, der Stress fällt ab und auch das merkt man. Und das solltet ihr nicht unterschätzen und solltet dann auch im Ziel gucken, dass ihr vielleicht nochmal das Zielbier trinkt oder sowas, irgendwas Isotonisches, dass ihr vielleicht nochmal ein Stück Schokolade esst oder irgendwas, was euch nochmal ein bisschen Energie gibt. Denn bedenkt immer, ihr müsst auch noch irgendwie von dort nach Hause. Und zumindest war es bei mir immer so, wenn ich dort zu lange versacke, fällt es einem immer schwerer, sich wieder aufzuraffen und wieder loszukommen. Denn wie gesagt, der ganze Körper sackt ab, der Kreislauf entspannt sich und der Körper fährt runter. Und je mehr der Körper zur Ruhe kommt, desto schwieriger ist es, ihn nach so einer Anstrengung dann wieder in Gang zu kriegen. Und sei es nur dazu, ihn zum Auto zu schleppen, um noch nach Hause zu kommen. Was ich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte als gut gemeinten Rat, plant danach wirklich Pausen. Plant genug Regenerationszeit ein. Das ist wichtig, dass sich der Körper auch noch sowas erholt. Gönnt ihm gute und gesunde Mahlzeiten, ja, dass der Körper euch beim nächsten Mal auch wieder sicher und gut über die Ziellinie trägt. Manchmal ist man da so ein bisschen euphorischer, das kenne ich selber auch. Sowas kann dann aber auch ins Auge gehen. Aber dazu dann auch in der nächsten Folge mehr, wenn es dann auch mal um Training geht und sowas. Meine nächste Extremwanderung ist dann jetzt der Mammutmarsch in Hamburg. Ich freue mich da sehr drauf. Die haben ja die Strecke nochmal angepasst. Vorher war es immer eine 60 Kilometer Strecke, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und die mir immer Spaß gemacht hat. Das habe ich mit meinem Wanderbuddy irgendwann angefangen, so als Jahreseinstiegsevent eigentlich zu nehmen. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass er bei den 50 Kilometern nicht an den falschen Stellen die Strecke eingekürzt haben. Aber mal gucken, da nehme ich euch auf jeden Fall dann in der Story und bei Insta mit. Wer mir da folgt, der kriegt das auf jeden Fall mit. Ansonsten, ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Wie gesagt, da geht es dann mehr um die Planung. Was brauche ich? Verpflegungstipps, Schuhtipps, alles, was man so braucht, um seine erste Extremwanderung zu meistern. Also seid gespannt. Ja, und gebt mir auch gern Feedback zu dieser Folge. Und wenn ihr Fragen habt zu Extremwanderungen, schreibt auch das gerne. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch jetzt noch einen schönen, entspannten Sonntag. Ich gehe jetzt langsam wieder nach Hause. War jetzt das zweite Mal, dass ich die Folge aufnehmen musste, weil beim ersten Mal leider die Hintergrundgeräusche durch ein Update meiner Mikrofone rausgefiltert wurden. Das war natürlich nicht so schön, weil ich möchte ja auch zeigen, dass ich draußen unterwegs bin. Es sind ja die Gespräche vom Wegesrand und nicht die Gespräche vom Sofa. Ja, also wie gesagt, macht euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt, unterwegs im Freien, Gespräche vom Wegesrand. Bis dahin, macht's gut, ciao!